Hast du als Kind häufig Streitigkeiten bei deinen Eltern mitbekommen?
Nein, nicht so häufig. Ich würde sagen ab und zu. Aber das ist sicherlich auch ein Generationenthema, denn meine Eltern waren da ja auch passend zur letzten Podcast-Folge, die wir gemacht haben, ganz klassisch aufgestellt. Und da war ja gar nicht so viel Kommunikation nötig, denn da hat ja quasi jeder so in seiner Abteilung gewerkelt. Das gab ja gar nicht so wahnsinnig viele Schnittmengen und dadurch auch nicht so viele Punkte, wo man in Konflikte geraten konnte. Und aber natürlich hat man den einen oder anderen Konflikt mitbekommen. Gut ist natürlich, wenn man als Kind nochmal mitbekommt, wie das Ganze dann auch gut gelöst wird.
Aber wie hast du das empfunden in dem Moment, wenn die sich gestritten haben? Hat dir das Angst gemacht oder hast du gehofft, dass es schnell vorbei ist?
Nee, Angst gemacht hat mir das nicht. Ich fand es eher anstrengend.
Mhm.
Mich hat das angestrengt und gestresst. Das waren eher so Gefühle. Und man bekommt dann ja dieses Thema mit. Also als ich näher älter wurde, dass es Richtung Auszug ging, da war so ein bisschen intensivere Konfliktphase. Und da war ich ganz froh, dann in meiner eigenen Wohnung Ruhe zu haben. Weil dann doch durchaus, wenn man nach Hause kommt und das Gefühl hat, man kann manchmal die Luft zerschneiden, dann ist das unangenehm. Und das hat mich eher genervt und gestresst und auch mich dann gefühlt von meinen eigenen Themen so abgelenkt. Ich wollte mich da ja mehr auf meine eigenen Dinge konzentrieren. Ich habe da ja schon angefangen, mein erstes Unternehmen aufzubauen, war im Abitur drin und dann hat man ja selber auch Partnerschaften, die sich anbahnen, dann ist man mit seinem eigenen Liebeskummer beschäftigt und so weiter. Also das ist irgendwie so eine Ablenkung gewesen, die ich nicht so richtig brauchen konnte. Auch noch darüber genervt. Mich hat's eher genervt. Also Angst hat's mir nicht gemacht, mich hat's eher genervt. Wir wollen in dieser Podcast-Folge über das Thema Streit vor den Kindern sprechen und schauen, wie man ja Konflikte besser meistern kann. Oder wie ist das allgemein? Sollte man vor den Kindern streiten oder nicht? Auch ja eine Frage, die sich viele stellen und wo ja auch viele sagen, oh Mann, wir haben jetzt auch immer mehr Streits vor den Kindern. Das kann nicht gut für die sein. Das wollen wir uns heute näher anschauen. Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
Im ersten Gespräch hören wir häufiger den Satz, wir streiten uns manchmal sogar vor den Kindern, obwohl wir das eigentlich immer vermeiden wollen. Und das ist auch eine Sache, die ja sehr viele Eltern betrifft, ne? Also eigentlich möchten wir Eltern ja Harmonie zu Hause haben. Wir möchten nicht, dass Kinder etwas mitbekommen, was uns als Eltern oder als Paar betrifft. Und es passiert ja trotzdem mal, dass Kinder etwas mitbekommen, weil die ja nun da auch wohnen und es dann häufig bei Eltern ein schlechtes Gewissen auslöst.
Ja, viele Eltern wollen da natürlich ein gutes Vorbild sein. Und es geht ja auch darum, dass die Kinder eine gewisse Leichtigkeit verspüren und ja ferngehalten werden von den Erwachsenen-Themen, beziehungsweise, dass die Erwachsenen-Themen nur kindgerecht an die Kinder rankommen dürfen. Da geht's ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel finanzielle Probleme hat, geht's ja auch darum, das nicht zu sehr an die Kinder rankommen zu lassen, weil die können ja nichts tun. Die können ja da auch gar keinen Beitrag zu leisten, sind nur überfordert von den Gefühlen und Ängsten, die dadurch entstehen können. Und das kann bei einem Streit, der für Kinder ja durchaus sehr bedrohlich wirken kann, eben genauso sein. Ne? Da geht's um Erwachsenenthemen, wo die Kinder gar nicht mit dazwischen gehören.
Ne? Naja, und beim Streit ist es ja auch häufig so, dass man sich persönlich nicht gerade von seiner allerbesten Seite zeigt, sei es kommunikativ, in der Wortwahl, in der Tonalität, was auch immer. Und man ja eigentlich gerne das vor Kindern vermeiden möchte, weil man ja Kinder dann auch gern beibringt, man soll ordentlich sprechen, wertschätzend sprechen, nicht beleidigend sein. Und man in dem Moment oder viele in dem Moment das nicht halten können.
Und da wären wir nämlich bei der Frage, um die gleich vorwegzunehmen, sollte man vor Kindern streiten, ja oder nein? Ja, kann man gerne machen, wenn man eine wertschätzende Haltung im Konflikt beibehalten kann. Also wenn wir jetzt den eskalativen Streit nehmen, wo es keine echte Lösung gibt, man sich anschreit, vielleicht sogar beschimpft, Das wollen wir nicht vor Kindern haben. Das wollen wir allgemein gar nicht haben.
Ja.
Egal ob mit Kindern oder ohne. Wenn wir es aber schaffen, einen Konflikt wertschätzend auszutragen und über unser Gefühl zu sprechen und am Ende eine Lösung herbeizuführen, dann wäre das eher sogar noch ein wichtiges Learning. Denn das gehört in jede Beziehung, dass man Konflikte hat. Die Art und Weise ist eher das Problem. Ja, wir haben uns mal eine Studie angeschaut dazu. Ne? Etwa 70% der Kinder erleben im Laufe ihres Lebens Konflikte der Eltern.
Ja.
Hat mich fast schon gewundert, dass es nur 70% sind.
Ich hätte auch gedacht, dass es höher ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Vielleicht gibt es da aber auch eine Dunkelziffer, muss man wieder überlegen. Ne? Also ist ja die Frage auch, das kam ja jetzt ja nicht bei der Studie vor, was wirklich Konflikte sind. Ne? Also das ist ja, kennt man ja so, ist das schon ein Streit, ist es eine Diskussion, ist es ein Konflikt? Also das ist ja die Frage, ne?
Gut, man könnte vielleicht sagen, dass durchaus bestimmt 20-30% der Paare gar keine eskalativen Streitigkeiten haben.
Ja.
Dadurch können das die Kinder auch natürlich nicht mitbekommen. Das kann ja verschiedene Ursachen haben. Entweder können die ihre Themen gut klären oder einer von beiden oder beide sind sehr harmoniebedürftig, ne, und sind dadurch sehr, sehr kompromissbereit und fechten die Themen lieber nicht aus. Es gibt ja verschiedene Dynamiken, die auch dazu führen können.
In der Studie kam halt auch in dem Zusammenhang hervor, dass vor allen Kindern, die häufig halt diesen elterlichen Konflikten ausgesetzt sind, eine Neigung haben oder eine erhöhte emotionale Neigung zu den Themen Angst und Depression.
Wenn das häufig passiert ist, ne?
Genau.
Ja. Das führt natürlich auch dazu, auch das wurde in der Studie gezeigt, dass es schwieriger wird, später eigene emotionale erfüllende Verbindungen aufzubauen und natürlich dann auch harmonisch und ja wertschätzend zu bleiben in eigenen Beziehungen.
Auf jeden Fall ist das ja Lernen durch Nachahmung, ne? Und das, wie ich sehe, wie andere Menschen Konflikte lösen, ist ja mein Ideal als Kind. Also meine engsten Bezugspersonen, wenn die das so machen, dann hinterfrage ich das als Kind nicht, sondern das ist ja erstmal normal und so mache ich das natürlich auch.
Ja, wir übernehmen dann die Konfliktstrategien unserer Eltern. Und deswegen ist das dann ja für viele, auch wenn sie bei uns sind, so ungewohnt, auf eine ganz andere Art und Weise miteinander über Gefühle und Konflikte zu sprechen, weil das die wenigsten von uns so kennengelernt haben. Und man jetzt natürlich etwas Arbeit betreiben muss, um so diese innere Gewohnheit und Autobahn zu verlassen und einen neuen Weg einzuschlagen. Dann ist das ab und zu mal, dass jemand sagt, ja, aber so macht das doch keiner.
Ja.
Wo ich dann immer sage, ja, stimmt, dann guck doch mal in deinem Umfeld, wer kann denn wirklich gut emotionale Verletzungen, Konflikte lösen und nicht verdrängen, sondern lösen.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied, ob ich verdränge oder es löse. Und dann sagen die meisten, ja, wenn du so fragst, ich kenne eigentlich keinen.
Ja.
Also, weil alle anderen das nicht so machen, wie wir es gerade zeigen, haben alle anderen Konflikte, die sie nicht lösen, sondern maximal verdrängen. Und das klappt bei dem einen besser, bei vielen eher schlechter. Und genau deswegen machen wir das hier anders, als du es kennst. Weil wenn das machen, was du schon kennst und was nicht funktioniert, noch mehr davon zu tun, ja, oder das angeleitet mit uns zu tun, hilft ja nicht. Also wenn ich mich entschuldige und es macht keine Wirkung, dann wird es angeleitet auch keine Wirkung machen. Dann ist das System, wie ich es mache, eben nicht der richtige Weg.
Ich hatte jetzt jemanden im Coaching, das fand ich ganz spannend, nochmal zu dem Aspekt, dass man das ja nachahmt. Demjenigen war das gar nicht bewusst. Da war die Strategie im Streit, im gewissen Punkt zu sagen, ich bin raus hier, aufzustehen, Autoschlüssel zu nehmen und 3 Runden am Block zu fahren. Das hat immer sehr starke Verletzungen gemacht, weil in dem Moment war ja klar, es ist vorbei hier, die Diskussion. Und dann hat sie gesagt, aber warum machst du das denn immer? Warum stehst du denn am gewissen Punkt immer auf? Ich merke das ja und dann geht auch nichts anderes mehr. Du bist ja nicht gesagt, bleib zu Hause, lass uns nochmal kurz Abstand nehmen und gleich nochmal miteinander, du musst dann losfahren. Und dann sagt, ja, wieso? Also, dann geht man ja auch auseinander, bevor man denn sich beleidigt oder so, dann gehe ich lieber. Und dann habe ich gefragt, ja, kennst du denn jemanden, der das auch so gemacht hat mal? Weil das so eine, für ihn so eine ganz selbstverständliche Strategie war. Man sagt, ja, also mein Vater hat das auch immer so gemacht. Und das war klar. Und dann sagt er, ja, ich habe es eigentlich, kopiere ich das ja nur. Und das war dann so, ja, na klar, weil wenn man das so gewohnt ist, dass die Eltern das so lösen, dann kopiert man das, ne? Und dann fiel ihm ein, dass er als kleiner Junge zum Beispiel, da konnte er noch nicht die Autoschlüssel nehmen und fahren, ne? Dass er da abgestufte Formen denn von entwickelt hat, indem er gesagt hat, so, ich rede mit dir nicht mehr. Und er aufs Zimmer gegangen ist, ne? Das war denn so, und dann die Tür zugehalten hat oder denn sowas gesagt hat, er antwortet nicht mehr, ich höre das nicht mehr, ich halte mir die Ohren zu. Und dass er dann nachher, je älter wurde, dann irgendwann gemerkt hat, so, okay, der Abstand, den kann ich jetzt anders nehmen und dann in die alte Strategie, also in die Strategie von seinem Vater gerutscht ist, ne?
Ja, wir wollen heute schauen, wie man Streit vor den Kindern, wenn möglich, vermeidet oder richtig kommuniziert, sollte es doch zu einem Konflikt vor den Kindern kommen.
Streit vor den Kindern geschieht ja häufig auch, wenn die Zündschnur extrem kurz ist. Also wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann das jetzt nicht verschieben, dir meine Aussage um die Ohren zu hauen. Ich muss das jetzt eingehen, dass wir hier jetzt Zuhörer haben. Den Satz muss ich noch bringen. Also das auch mal in Kauf zu nehmen, zu sagen, okay, ich fühle mich gerade so wütend, traurig. Ich möchte das jetzt erledigt haben und ich weiß, es könnte sein, dass jetzt jemand reinkommen könnte aus dem Nebenzimmer, die das vielleicht jetzt hören oder einfach auch wenn man am Tisch sitzt und isst und dann was passiert, dass man darauf voll einsteigt und dass es dann eskaliert. Und das hat häufig auch was mit den eigenen Ressourcen in dem Moment zu tun.
Ja, weil das in Kauf zu nehmen hört sich so bewusst entschieden an. Ich glaube, dass das bei vielen dann eher so aus ihnen vor lauter Druck herausplatzt.
Mhm.
Und man erst später merkt, der Rahmen war gerade total unpassend.
Mhm.
Dass man das gar nicht so bewusst entscheidet.
Du meinst, es ist keine bewusste Entscheidung? Ja, aber es ist ja schon etwas, was man weiß. Also man sieht ja zum Beispiel, dass die Kinder mit am Tisch sitzen.
Ja, aber der innere,
ne,
Druck ist so groß,
ja,
dass das aus mir herausplatzt.
Weil die Zündschnur so kurz ist.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Ich kann den Deckel nicht mehr draufhalten. Das muss jetzt raus.
Ja.
Vielleicht auch aus der Erfahrung, dass ich ansonsten keine Gelegenheit mehr habe,
mhm,
weil man dann vielleicht abends nicht miteinander spricht oder man dann früher schlafen geht oder der andere sagt, ich habe keine Bereitschaft zu sprechen, weil man irgendwie sonst auch nicht so Gehör findet. Also es gibt bei Paaren, wo das passiert, aus meiner Sicht auch kein gesichertes Zeitfenster, wo ich dann weiß, da kann ich auf meinen Partner zugehen und der hat ein offenes Ohr für mich.
Ich habe das im Coaching schon mal erlebt, dass jemand erzählt hat, dass die Person ganz bewusst immer Autofahrten abwartet, weil dann ja klar ist, dass die andere Person nicht sofort aussteigen kann und dann ja ein Gespräch stattfinden muss. Und da sitzen halt manchmal auch Kinder hinten drin. Und Kinder haben ja ab einem gewissen Alter echt große Ohren. Am Anfang ist es vielleicht noch so, dass die dann schlafen, aber auch da nehmen sie ja Sachen auf, aber spätestens ab dem Alter von 5, 6 Jahren ist das ja so eine Sache, selbst wenn das Tablet läuft oder irgendwas anderes, dass die zuhören, ne?
Wie oft sind wir schon bei Gesprächen vorne im Auto überrascht worden,
ja,
wo unser Sohn hinten vielleicht dann sogar Switch spielt oder irgendetwas,
ja,
und wir unterhalten uns über irgendein Thema und auf einmal kommt die Frage, was genau heißt denn das?
Genau.
Und man denkt so, spielst du nicht hinten Switch? Ja, aber trotzdem voll dabei ist und alles
hatten
mitbekommt.
Hatten wir gestern Abend gerade die Situation, ne, als wir Besuch hatten von deiner Mutter und ich mich mit ihr unterhalten haben, wie oft kamen dazwischen Fragen, wo ich eigentlich dachte, dass er gerade mit was anderem beschäftigt war und er seine Ohren so groß waren, ne?
Selbst im Spielzimmer, so um die Ecke,
ja,
ist gar nicht da. Und auf einmal kommt so aus dem Off quasi so eine Frage rübergerufen. Was heißt denn das, was du da gerade? Also,
ja, das ist
so,
dann,
selbst
ja,
da, ne?
Ja.
Ja. Also musst du da wirklich aufpassen. Häufige Fehlannahme, das bekommen meine Kinder gar nicht mit.
Mhm.
Ganz häufige Fehlannahme. Ich würde dann eher davon ausgehen, die bekommen das mit, aber trauen sich nicht, euch anzusprechen.
Ja. Offen ausgetragener Streit macht natürlich was mit den Kindern. Da fehlt ja manchmal ihr Entwicklungsphase natürlich auch das Verständnis für das, worüber man spricht. Da werden Wörter benutzt, die nicht verstanden werden. Und man merkt es bei kleinen Kindern, also bei Kindern unter 4 Jahren häufig eher, dass sie unruhig werden, dass sie in dem Moment ängstlich wirken, ne, wenn das lauter wird, dass sie ihn eher auf dem Arm wollen, das im Gesichtsausdruck merkt man das, ne. Und je weiter die Empathieentwicklung denn ist, können halt auch Ängste entstehen, ne?
Ja, und das Thema der Ängste, das ist ja so wichtig aus unserer Sicht, dass wir da nächste Woche nochmal eine Podcast-Folge zu aufnehmen werden. Denn das ist auch etwas, was wir sehr spannend finden, wie da so Dynamiken sich entwickeln. Denn wir haben das jetzt gerade selber in der Klasse unseres Sohnes ja mitbekommen, dass dort bei Kindern Ängste entstanden sind, weil sich andere Eltern getrennt haben,
mhm,
und dadurch Ängste auf einen selber übertragen worden sind. Also dem dann gehört, dass andere Eltern sich getrennt haben. Und dann wird vielleicht nochmal so ganz rudimentär erklärt, ja, da gab es halt Streit und Konflikte.
Ja.
Jetzt kommen die Kinder nach Hause und erleben einen kleineren Konflikt der Eltern, Und das macht bei denen intensive Angst, weil die natürlich gar nicht verstehen können, was für eine Konfliktspirale, was ist da alles passiert, bevor man sich trennt. Auf einmal entsteht diese Angst vor der Trennung der Eltern schon bei so kleinen Streitigkeiten, die vielleicht sogar wertschätzend ablaufen, vielleicht sogar nur bei Diskussionen,
ja,
weil das Bild ja gar nicht so richtig klar ist und Streit für die Kinder gar nicht so genau definiert ist. Sie sehen vielleicht nur, wie das andere Kind in der Klasse leidet und sagt, ja, heute sehe ich Mama leider nicht, bin heute bei Papa,
genau,
und so. Ne?
Ja, das, genau, dass die Kinder halt noch äußern, von wegen, es hat jetzt ganz viele Nachteile für mich, dass das passiert ist, dass passiert was ganz Schlimmes. Und das sind natürlich Lasten, die Kinder dann einfach auch durch schlechte Streitkultur mitbekommen, ne? Also, dass da Ängste entstehen können, dass gesagt wird, okay, es ist schwierig, das zu verarbeiten.
Das schauen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Podcast-Folge genauer an, bevor wir die gleich mit vorgreifen. Aber was natürlich auch immer noch zu beachten ist, finde ich, dass wenn man vor den Kindern streitet, man ja selten den richtigen Rahmen hat, um eine Lösung zu finden.
Ja.
Und man dann in diesem Gefühl von Wut und Ärger bleibt, welches dann auf die Kinder übertragen wird. In zweierlei Sinne. Das eine ist, dass man durchaus dann vielleicht die Kinder anmeckert und gröber zu den Kindern ist, als man sein möchte, weil man eben diese Wut, die eigentlich zum Partner gehört, dann da ein bisschen rauslässt. Das andere ist, dass die Kinder natürlich diese Gefühle der Eltern auch ein Stück weit in sich aufnehmen. Sie sind ja Teil der Eltern, der Familie, und vielleicht versuchen, einen Ausgleich irgendwie zu finden. Also vielleicht versuchen zu vermitteln, vielleicht versuchen, besonders lieb zu sein, um nicht noch mehr Ärger zu produzieren. Also auch da etwas im Verhalten der Kinder sich dadurch verändert. Wenn ihr schon mehrere unserer Podcast-Folgen gehört habt und dort für euch spannende Impulse mitnehmen konntet, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Apple oder Spotify bewertet. Und wenn ihr bei YouTube reinschaut in unsere Videos, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst. Oder hinterlasst sehr gerne einen Kommentar. Natürlich antworten wir euch.
Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen, die probiert werden, aber nicht helfen. Ein Lösungsansatz ist, heimlich streiten und Konflikte in einem anderen Raum austragen.
Ja, das haben wir ja gerade schon kurz benannt. Ne?
Genau, also, gute Absicht, Kinder sollen nichts mitbekommen, aber Kinder spüren das halt. Die können durch Wände hören, die merken die Schwingungen. Die brauchen ja uns Eltern nur ins Gesicht gucken und die sehen sofort, okay, den spreche ich jetzt nicht an. Da schlechte Laune.
Und gerade wenn man mal laut wird, ne, dann geht das durchs Haus, ne, das, dann kommen die Kinder doch runter und wollen sich was zu trinken holen.
Genau, zufällig, jetzt brauche ich eine Banane, ne?
Also, dass da die Kinder wirklich nichts mitbekommen, das ist sehr unwahrscheinlich.
Zweiter Punkt ist, vor den Kindern so tun, als sei alles in Ordnung.
Schwierig, ne? Ist ja nicht authentisch.
Genau.
Also wenn man dann passt ja die verbale und nonverbale Haltung gar nicht zusammen, weil die Kinder ja uns sehr gut lesen können. Die lernen von uns die Kommunikation und auch die nonverbale Kommunikation wird ja aufgenommen und kopiert. Und wenn die Kinder sehen doch und spüren doch, dass da die Muskeln angespannt sind, Druck im Bauch ist, ne, und man eigentlich sagt, ich bin so voller Wut und dann grinst und sagt, ich bin ganz glücklich, das passt doch nicht. Damit machen wir eine Irritation im Kind, ne, und das fragt sich, was ist hier los, fühlt sich vielleicht sogar angelogen und merkt das. Ne?
Und lernt ja auch, Gefühle zu deckeln. Also selber denn ja auch, je älter das Kind wird, okay, wenn ich wütend bin, tue ich trotzdem so, als wäre alles gut wäre, ne? Und da haben wir das nächste Problem, wenn wir das Kind dann nachher in der Vorpubertät fragen, was denn los, geht's dir nicht gut? Zu sagen, nein, ist alles gut, alles super.
Wollte ich gerade sagen, das Thema alles gut, ganz häufige Prägung, die wir bei Erwachsenen in den Coachings haben, dass nicht gesagt werden kann, ob was los ist, dass die Frage, wie geht's dir, in der Range von mir geht's total dreckig bis hin mir geht's super gut, beantwortet mit alles gut. Dass das so das Einzige ist, was man so nach außen hingibt, aber dann auch in der Partnerschaft.
Oder auch, was gerne gemacht wird, ist Sarkasmus. Das können Kinder auch gar nicht gut ab. Das ist ganz schwierig für die, weil die das überhaupt nicht verstehen, bis zum gewissen Alter überhaupt nicht verstehen. Und das dann eher schwierig ist nachher, wenn die selber in Situationen kommen und anfangen, so Scherze zu machen und dann irgendwo Probleme damit bekommen und sagen, wieso, Papa macht sie auch immer über Mama lustig, ne, wenn sie so wütend dann ist. Dachte, ja, aber es ist voll eine Grenzüberschreitung, da darf man sich nicht drüber lustig machen oder das so verpacken oder so. Das ist halt einfach durch Nachahmung dann, ne?
Ja, Kinder, das erleben wir ja ganz häufig, werden immer wieder unterschätzt.
Ja.
und in manchen Bereichen wieder vollkommen überschätzt,
mhm.
ne, aber selten genau richtig eingeschätzt. Das ist sehr schwer, ne?
Der nächste Punkt ist Konfliktthemen nicht mehr ansprechen, um keinen Streit auszulösen. Also am besten gar nicht mehr zu sprechen, also auszusprechen, was ist und
ja, nur noch runterschlucken, ne? Verdrängen, genau. Runterschlucken, Themen auslassen, dann so Schatten in der Beziehung zu bilden, wo man sagt, das sind so Themen, die klammern wir ab jetzt aus, dann geht's uns besser. Und ja, was ist die Folge? In einiger Zeit sammeln sich diese Themen und man fragt sich, worüber sollen wir eigentlich noch sprechen? Da kommen wir wieder zu unserem klassischen Beispiel, was wir schon oft erwähnt haben, wenn dann das Paar im Restaurant sitzt, Essen zu sich nimmt, noch kurz über Arbeit und die Kinder spricht und dann verstummt, weil eigentlich gar keine Themen mehr da sind, beziehungsweise, dass sich näher wie so ein Minenfeld anfühlt und man überlegt, nee, darüber kann ich nicht sprechen, nee, das geht auch nicht, das auch. Und ja. Irgendwie findet man kein Thema mehr, über das man miteinander sprechen kann. Wenn ihr jetzt merkt, dass das Thema für euch relevant ist und habt das Gefühl, ihr habt schon so vieles probiert, aber irgendwie hilft nichts zurecht, ihr seid da in diesem Hamsterrad gefangen, habt nicht die Zeit, was wirklich zu verändern, wisst gar nicht so recht, wo ihr noch ansetzen sollt. Es kommt immer wieder in diese Dynamiken hinein. Meldet euch sehr gerne bei uns für das telefonische Erstgespräch und wir schauen gemeinsam, wie wir euch in der Paartherapie, im Coaching optimal unterstützen können.
Kommen wir mal zu den Lösungen. Also was kann man tun? Wie ist der richtige Umgang mit Streit vor Kindern?
Ja, zunächst mal wäre es gut, grundsätzlich mal die Brisanz rauszunehmen und die Zündschnur zu verlängern. Und die Zündschnur ist ja häufig aus zwei Anteilen kurz. Das eine sind aufgestaute emotionale Verletzungen der Vergangenheit, die dann immer wieder in die aktuellen Themen mit hineinrutschen und dadurch das Gefühl immer drastischer wird. Das zweite ist das Hamsterrad, also der Stresspegel, den wir uns untersetzen, denn Stress führt eben auch dazu, dass wir nicht so kreativ denken und handeln können, wie wir uns das immer wünschen, nicht den vollen Zugang zu allem haben, sondern sehr vom Gefühl übermannt werden und dadurch schneller explodieren.
Es geht also darum, sich auf das Beziehungsfundament zu konzentrieren und, wie du sagst, die Zündschnur zu verlängern. Und da ist es wichtig, mal auf die emotionalen Verletzungen zu schauen. Also was ist überhaupt passiert, dass diese Zündschnur so kurz geworden ist. Also ganz explizit mal zurückzugehen an den Punkt, wann war es mal gut? Also wann haben wir noch nicht so gestritten, so eskalativ? Wann ist es noch nicht so vor den Kindern ausgeartet? Und was ist passiert? Also mal in die Analyse einzusteigen, weil jetzt, was wir am Ende sehen, ist ja die Wirkung, aber nicht die Ursache. Und wir wollen ja einmal schauen, was ist die Ursache dafür? Und da anzusetzen, damit man nachhaltig auch sagen kann, wir können das in der Zukunft anders machen, weil wir verstanden haben, wie wir in diesen Strudel reingekommen sind und nicht etwas machen, einfach damit es nicht mehr so passiert, aus einem Gefühl heraus, sondern aus Wissen heraus, aus einer Analyse.
Ja, viele kommen ja zu uns und äußern als eines der Themen, was eigentlich immer mit dabei ist, Kommunikationsprobleme. Und eine Annahme ist ja, dass wenn ich lerne, anders zu kommunizieren, und verständlicher zu kommunizieren, dass wir so dieses Sender-Empfänger-Prinzip richtig hinbekommen, dann haben wir auch keine Konflikte mehr. Das ist leider zu einfach gedacht. Und selbst wenn ich lerne, richtig zu kommunizieren, habe ich trotzdem Konflikte, habe aber hoffentlich eine andere Art und Weise kennengelernt, mit diesen umzugehen. Aber wenn ich noch ein instabiles Fundament habe, das heißt, ich habe noch ganz viel aufgestaute Wut zum Beispiel in mir aus den Verletzungen der letzten 7 Jahre, dann kann ich zwar wunderbar kommunizieren gelernt haben, aber trotzdem kommt so viel Wut, die dann mein Denken überlagert und ich trotz der Fähigkeiten das nicht hinbekomme. Und deswegen wird immer gebraucht, beides als Bestandteile zu haben. Also einmal die Verletzung der Jahre, die sich aufgestaut haben, abzuarbeiten, um das aus dem inneren Basisgefühl zu lösen, aber auch zu lernen, wie man jetzt wertschätzend miteinander kommuniziert, damit sich gar nicht neue Dinge aufstauen. Dann sind nämlich alle zukünftigen Konflikte Kleinigkeiten, die man gut gelöst bekommt und keine großen Dinge mehr, die man irgendwie nachher auch in Kleinigkeiten austrägt. Weil uns ist doch allen bewusst, dass man wegen des Geschirrspülers, weil der falsch einsortiert wurde, nicht explodiert. Das ist doch völlig abstrus, aber wenn ich sehe, was vielleicht eine Vorgeschichte da ist, wie oft man dazu Feedback gegeben hat, wie sich Ausgleich von Geben und Nehmen unstimmig anfühlt, ich sowieso viel mehr im Haushalt mache und mich das nervt, dass das dann noch schief läuft, ich noch gestresst von der Arbeit bin, weil eigentlich mein Job sich für mich scheiße anfühlt, ja, dann bin ich halt in einem gewissen Hamsterrad und in einer Konfliktspirale drin, wo ich erstmal raus muss.
Der Streit vor den Kindern sollte natürlich auch immer eine Ausnahme sein und nicht eine Normalität darstellen. Also das sollte ja nicht ein Anteil in der Kindheit der Kinder sein, dass täglich zu Hause gestritten wird. Dass es Konflikte gibt, so ist das Leben, aber es sollte nicht ein dauerhafter, unterschwelliger Konflikt bestehen oder täglich gestritten werden.
Auf der anderen Seite sollte der Anspruch aber auch nicht sein, niemals vor den Kindern zu streiten. Denn auch das ist wieder etwas, was eher das Verdrängen fördert und die Zündschnur wieder kürzer werden lässt und irgendwann platzt das mit Druck aus einem heraus. Es sollte eben so sein, dass man sich genau überlegen kann. Deswegen braucht man eben gute Kontrolle nachher über sein Basisgefühl und ein stabiles Fundament, dass man eben sich gut überlegt, ist das ein Thema, was so klein ist, dass wir das sicher vor den Kindern gerade gelöst bekommen, sodass die eine gute Konflikterfahrung machen und daraus lernen, oder habe ich Zweifel daran? Und das könnte jetzt ein zäher Prozess werden und es könnte passieren, dass wir die wertschätzende Haltung verlassen, dann ist das nicht der richtige Rahmen. Und das ist ja sowieso etwas, was für das Lösen von Konflikten und Verletzungen immer Voraussetzung ist, dass der richtige Rahmen da ist, wo beide in der Bereitschaft sind, sich einem Thema zu widmen und das Ding zu lösen.
Genau, da sind wir halt bei den Kommunikationsregeln, wie du sagst, ne? Da ist es wichtig, natürlich, dass man, um Konflikte gut und nachhaltig zu lösen, dass man erstmal einen Gesprächsrahmen hat, dass da eine Stimmigkeit ist, dass beide bereit sind fürs Gespräch. Und dann natürlich noch die ganzen Sachen wie Ich-Botschaften, dass man das Gefühl benennt. Weil das sind ja auch Sachen, wenn Kinder das in einem Streit mitbekommen, wie so etwas abläuft und wie das auch von den Eltern dann gemacht wird, ne, und angewendet wird. Das kann ja dann, wie wir am Anfang schon sagten, ja auch so ein Lerneffekt sein. Weil das übertragen sie ja auch, wenn sie merken, okay, Papa spricht in Ich-Botschaft, das werden sie relativ schnell dann auch für sich so handhaben. Was aber spannend ist ja bei den ganzen Themen, sind ja auch Glaubenssätze, die noch da sind, die man reflektieren darf. Also da ploppen ja auch schnell Glaubenssätze auf, ne? Wie, wenn wir vor den Kindern streiten, haben wir versagt oder so etwas wie Streit vor den Kindern ist immer schlecht. Ne? Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber da gibt es den Glaubenssatz halt andersrum auch zu, ne? Wir müssen immer einer Meinung sein, nur das ist in Ordnung. Und da ist ja auch so die Frage, das mal zu reflektieren und für sich zu überlegen, warum oder woher vor allen Dingen habe ich diese Glaubenssätze? Und wie prägt mich das auch in meinem Streitverhalten?
Ja, weil das ja oft genau diesen Druck auslösen kann, ne? Dass man vor den Kindern so eine erzwungene Harmonie vorspielt, obwohl die gar nicht da ist, was nicht authentisch ist. Kinder sehen niemals einen Konflikt und wie er gelöst wird. So ein paar Grundregeln sind natürlich immer relevant. Wir zählen auch gleich nochmal ein paar auf. Aber eben diese Vermeidungsstrategie, die macht dann wenig Sinn. Und wenn man das dann so vorlebt, hat das ja noch einen sehr angenehmen Nebeneffekt, denn auch ja die Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern sind ja sehr häufig wichtig und Teil des Alltags, dass man sich mit seinen Kindern streitet. Medienzeit, Zuckerkonsum, so die typischen Dinge. Aber auch Streit zwischen Geschwistern. Und die Kinder, die Geschwister, die streiten typischerweise so, wie die Eltern streiten. Noch ein bisschen härter, weil die natürlich wesentlich ungefilterter nochmal sind. Und wenn die Kinder nun Streitigkeiten auf eine andere Art und Weise sehen und anfangen, das zu kopieren, dann werden die auch viel mehr in die Lage versetzt, mit uns ganz andere Gespräche zu führen oder auch zwischen den Geschwistern andere Streitgespräche stattfinden lassen zu können. Ja, lass uns noch mal kurz auf so ein paar Grundregeln schauen, die weiterhelfen. Wir haben mal ein paar aufgelistet.
Genau, das erste ist halt immer die wertschätzende Haltung. Also, dass man eine wertschätzende Haltung zueinander spricht, ne? Also, wie wir schon sagten, diese typischen Kommunikationsregeln, dass man bei sich bleibt, in Ich-Botschaft über das eigene Gefühl spricht, nicht in Bewertung, Beurteilung verfällt, Interpretationen macht, sondern dass man auch die Grundhaltung ist, wir wollen in einer konstruktiven, lösungsorientierten Art jetzt hier sprechen, dass nicht das Gefühl ist, es geht jetzt hier darum, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt, ne? Und der andere soll es jetzt endlich mal verstehen, sondern dass man die Wertschätzung halt auch in der Art und Weise merkt.
Das zweite ist, keine angstmachenden Themen oder Ausdrücke nutzen. Also natürlich können wir einen Konflikt darüber austragen, wie man den Geschirrspüler einräumt, über Pünktlichkeit und so weiter. Aber vielleicht sollten wir nicht darüber sprechen, dass, wenn wir jetzt keine Lösung schnell finden, das Haus verlieren werden. Das ist vielleicht nicht das Thema, was man vor den Kindern austrägt, selbst wenn man eine Lösung findet. Das macht einfach Ängste. Genauso wie man vielleicht gewisse Dinge komplett sein lassen sollte, die natürlich auch fern einer wertschätzenden Haltung sind. Aber sich nochmal klarzumachen, keine Beleidigungen, keine Drohungen. Ne, auch Drohungen, wenn du das nicht machst, dann werde ich. Ne, oder auch keine Androhung von Trennung oder Trennung aussprechen. Oder vielleicht ist es doch besser, wenn wir getrennte Wege gehen und solche Sachen. Ne, also dort immer darauf achten, dass das Fundament der Kinder stabil bleibt, dass dieses Elternpaar-Fundament, dass das trotzdem noch volle Stabilität beibehält.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du ja schon ein paar Mal angeschnitten hast heute, ist, die Kinder dürfen das positive Ende mitbekommen. Und leider ist es ja häufig so, dass Eltern gerne am Abend streiten oder in den Abend herein streiten.
Gut, da sieht man sich halt, ne?
Ja, na klar.
So, vorher natürlich war man bei der Arbeit und unterwegs, ja, ne? Und dann trifft man abends aufeinander, ist abgespannt vom Tag,
ja,
und dann geht's los, ne?
Genau, und dass dann die Kinder was mitbekommen und dann ins Bett gehen, schlafen gehen und die Eltern dann vielleicht ja auch ein gutes Gespräch hinbekommen, eine Lösung finden, sich vertragen und die Kinder den nächsten Tag aufwachen und dann ja gar nicht mehr das mitbekommen haben, was da abends besprochen worden ist und denken, okay, eigentlich passt das überhaupt nicht. Die müssten noch total im Streit sein. Als ich gestern schlafen gegangen bin, da haben die gar nicht miteinander gesprochen. Das war richtig böse bei uns. Und heute Morgen lächeln die sich an. Das passt doch nicht. Und das ist für Kinder natürlich ganz schwierig, auch weil die ja vielleicht erstmal ein bisschen gucken, wie ist die Stimmung von gestern Abend? Was mag ich jetzt noch sagen? Was mag ich jetzt noch fragen heute Morgen? Und das ist schwierig.
Und wenn man sich entscheidet, dass das der richtige Rahmen ist, dieses Thema vor den Kindern anzugehen, dann sollte man auch eine verständliche Sprache wählen. Denn auch wenn man in der wertschätzenden Haltung bleibt, ist trotzdem sicherlich Anspannung zu spüren und so weiter. Und wenn dann dort Begriffe genutzt werden, die die Kinder nicht verstehen und die können dann diesem Gespräch inhaltlich nicht mehr folgen, dann wird das auch eher Unsicherheit und Ängste auslösen als förderlich sein. Also wenn man sich für diesen Weg entscheidet, weil man sagt, das Thema kriegen wir hin und das ist eher ein Learning für die Kinder, dann auch eben in verständlicher Sprache.
Und wenn die Kinder sonst schon schlafen, weil es einfach so entstanden ist, dann ist es einfach auch wichtig, sie nächsten Tag mit dazu zu holen und denen das Wissen zu geben, dass alles wieder gut ist und im besten Fall natürlich auch mal mitzugeben, je nach Alter natürlich, was man getan hat, damit die Stimmung wieder gut geworden ist.
Ja, und dann vielleicht noch abschließend, so als letzten Punkt, nach so einem Gespräch auf das Kind, auf die Kinder zugehen und fragen, wie sie sich fühlen.
Mhm.
Wie geht's den Kindern damit? Wie haben sie das gerade erlebt? Hat es bei ihnen irgendwas ausgelöst? Ist bei den Kindern noch etwas offen? Haben die Fragen zu dem Gespräch, was gerade geführt wurde, um dann die Kinder nochmal konkret abzuholen und zu schauen, dass nicht nur zwischen uns wieder alles gut ist und wir sagen, Thema gelöst und wir umarmen uns, aber bei den Kindern sind noch Fragen offen geblieben. Bei den Kindern sind Gefühle nicht ganz verarbeitet worden. Was ist bei denen passiert, um darauf nochmal eingehen zu können?
Genau, weil häufig sind da ja auch so Fragen bei Kindern. Ja, also bist du jetzt wütend auf Papa noch oder macht Papa das denn so und so weiterhin? Also so, da sind ja noch so ein paar Brocken vielleicht, die da hängen. Und man sagt, okay, auch manchmal ganz abstrus, muss man wirklich sagen, weil da keine Logik hintersteckt und sagt, okay, das habe ich gar nicht so gesagt und gemeint, wie, ne? Aber zu sagen, gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, das ist dann Interpretation gewesen und Interpretationen können halt auch ganz viel mit Ängsten zu tun haben. Aber da kommen wir jetzt ja in der nächsten Woche dann.
Ja, die Kinderlogik kann da eine ganz andere, ja, sein als die Erwachsenenlogik, ne? Da stellen sich noch ganz, ganz andere Fragen vielleicht, ja, ne? Da geht's dann vielleicht auch darum, warum ist denn Pünktlichkeit überhaupt wichtig?
Ja.
Ne, also so, warum muss man darüber denn überhaupt diskutieren? Ne? Also, dass dann nochmal so ganz andere, grundsätzlichere Fragen kommen, die für uns völlig logisch sind,
ja,
weil die für uns klar sind, aber für die Kinder noch nicht und die dann eben sich dieses Thema überhaupt erstmal erarbeiten. Ne? Ja, schön, dass ihr dabei wart, wenn es darum geht, dass Ängste bei Kindern durch Streit entstehen oder Angst auch vor Trennung bei Kindern entsteht, dann hört in der nächsten Folge rein. Bis bald.
Bis dann.